Willkommen bei Allzu Menschliches, dem Podcast für Humanwissenschaften, wo wir tief in die Phänomene des menschlichen Lebens eindringen und von Anthropologie über Psychologie, Philosophie, Geschichte und Politik lassen wir hier wirklich gar nichts aus und fragen aus allen Perspektiven, wer oder was ist der Mensch und vor allem, warum tut er das, was er tut. Mein Name ist Marc Razzo aus Berlin, ich bin Historiker und Museumspädagoge und unser heutiges Thema ist Sklaverei, war genauer gesagt der afrikanische Sklavenhandel. Im Mai 2020 hat der Totschlag von George Floyd vor laufender Kamera eine riesige Protestbewegung in den USA ausgelöst, an der sich Millionen beteiligt haben. Und im Zuge dieser Welle des Aktivismus ist auch der afrikanische Sklavenhandel und seine Folgen noch einmal auf die politische Tagesordnung gekommen. Diesen Mai, vor ungefähr einem halben Jahr, hat das amerikanische Repräsentantenhaus einen Entwurf zur Prüfung vorgelegt für die Einrichtung einer Reparationskommission, die Entschädigungen für die Nachkommen afroamerikanischer Sklaven auszahlen soll, die möglicherweise einen Umfang von 10 bis 12 Billionen US-Dollar haben könnten. Der afrikanische Sklavenhandel ist als geschichtliches Thema, also politisch, noch keineswegs abgeschlossen. Und zwar zu Recht, denn beim afrikanischen Sklavenhandel handelte es sich um das größte Sklavenhandelssystem in der ganzen Geschichte überhaupt. Die Zahl der afrikanischen Sklaven, die über den Atlantik in die neue Welt gebracht wurden, umfing 10 bis 12 Millionen afrikanische Sklaven. Und was war die Ursache dafür? Und die geläufige Antwort darauf ist natürlich Rassismus. Aber diese populäre Erklärung verdreht Ursache und Wirkung. Denn die moderne Rassentheorie, die ganz besonders Schwarze auf der untersten Stufe einer solchen Rassenhierarchie angesetzt hat, stand am Ende der Sklaverei, nicht an ihrem Beginn. Also die kolonialistischen Rassenideologien hatten ihren Ausstieg im 19. Jahrhundert, also nachdem der Sklavenhandel durch die Europäer bereits verboten worden war. Und auch nicht nur die Europäer haben mit afrikanischen Sklaven gehandelt, sondern auch arabisch-islamische Sklavenhändler haben wahrscheinlich über 11 Millionen schwarzafrikanische Sklaven verkauft. Rassismus ist also eine äußerst unzureichende Erklärung. Und deswegen wollen wir heute den Ursachen dieses Sklavenhandelssystems genauer auf den Grund gehen und uns die Frage stellen erstmal, was ist Sklaverei eigentlich? Wie ist sie in der menschlichen Frühgeschichte entstanden? Wie weit war sie verbreitet? Dann wollen wir uns die innerafrikanische Sklaverei und den innerafrikanischen Sklavenhandel angucken. Drittens befassen wir uns dann schließlich mit dem globalen Sklavenhandelssystem, das vor allem von den Europäern, aber auch von islamisch-arabischen Händlern aufgebaut wurde. Und schlussendlich wollen wir die Frage beantworten, welche Gründe es außer Rassismus noch gab, dass ausgerechnet Schwarzafrikaner zum Opfer des größten Menschenhandelssystems wurden, das geschichtlich jemals existiert hat. Zuallererst wollen wir uns noch mal genauer darüber klar werden, was Sklaverei eigentlich ist. Die klassische Definition von Sklaverei meint, dass ein Mensch einen anderen als seinen Privatbesitz hält. Das heißt, ich besitze einen Menschen, so wie ich auch ein Auto oder ein Haus besitzen kann. Natürlich ist das heute mit unseren heutigen Menschenrechten in keinster Weise vereinbar, aber über die Jahrtausende hinweg hat fast jede Kultur auf diesem Planeten den Besitz von Menschen als ein vollkommen normales und legitimes Besitzverhältnis angesehen. Genauso wie es eben auch völlig normal und legitim war, Land oder ein Haus zu besitzen. Entstanden ist Sklaverei in der Frühgeschichte erstmals, als sich überhaupt materieller Besitz entwickelt hat. In frühen Jäger- und Sammlergesellschaften, die sehr klein waren, die sehr familiär geprägt waren und in der jeder jeden kannte, dort gab es weder Ränge, also sie waren relativ egalitär, standen weitgehend auf einer Stufe. Und da sie sehr arm waren und es eigentlich keinen materiellen Besitz gab, gab es auch kaum Privatbesitz. Erst als sich vor ungefähr 5000 Jahren in Mesopotamien, Indien, China und dann Europa landwirtschaftliche Zivilisationen herausgebildet haben und durch die Arbeitsteilung und durch den sich ausdehnenden Handel immer mehr materieller Besitz entstanden ist, haben sich soziale Klassen gebildet. Und nun haben sich Angehörige einer Gesellschaft vermehrt dadurch unterschieden, wie viel Besitz sie hatten. Die besitzenden Klassen, die großen Landbesitz hatten, große Wohnhäuser, waren natürlich zur Pflege dieses Besitzes immer mehr darauf angewiesen. Die naheliegende Lösung für dieses Problem scheint natürlich zu sein, dass man Arbeitskräfte anheuert und sie irgendwie bezahlt und entlohnt und sie auf einem freien Arbeitsmarkt anheuert. Also damit ein Mensch für einen anderen arbeitet, ist Versklavung als Institution ja erstmal gar nicht notwendig. Allerdings hat in der Vormoderne, gerade in wirtschaftlichen Boomphasen, ist es zu einem Arbeitskräftemangel gekommen. Also es gab nicht genug Arbeiter. Deswegen war freie Arbeit sehr teuer und deswegen war es für besitzende Klassen eben oft tatsächlich sehr lukrativ, Arbeitskräfte zwangsweise an sich zu binden und sie zu unterwerfen. Also verschiedene historische Vergleichsstudien zwischen verschiedenen Epochen und Kulturen und Regionen haben auch immer wieder gezeigt, dass halt die Einrichtung von Zwangsarbeitssystemen aller Art dazu ist es immer dann gekommen, wenn ein großer Arbeitskräftemangel geherrscht hat und freie Arbeit teuer war. Und deswegen kommt dieses Phänomen auch überall auf der Welt vor. Also nicht nur in der griechisch-römischen Antike, was ja allgemein bekannt ist, ist die damalige Sklaverei, sondern auch im antiken Indien, in China, in Japan. All diese Kulturen hatten in der Vormoderne relativ große Sklavenbevölkerung. Beziehungsweise sie hatten dort einen großen Teil an Arbeitskräften, die unter sklavereiähnlichen Bedingungen leben und arbeiten mussten. Vergleicht man diese verschiedenen Sklavereisysteme überall auf der Welt untereinander, dann fällt einem vor allem auf, Sklavenhalter bevorzugen als Sklaven Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Es hat es durchaus überall auch gegeben, dass auch Personen aus dem eigenen Kulturkreis in die Sklaverei überführt worden sind, sei es durch Schuldknechtschaft oder als Strafe in einem Gerichtsverfahren. Aber wenn jemand, der ein Interesse daran hat, Sklaven zu besitzen, dann bevorzugt er im Regelfall Menschen aus einer fremden Kultur. Warum ist das so? Die Ursache dafür ist psychologisch wahrscheinlich erst einmal, dass man, um über einen anderen Menschen in der Form herrschen zu können, muss man ihn entmenschlichen, ihn als Sache ansehen. Das fällt psychologisch tatsächlich leichter, wenn derjenige aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt. Und das haben auch verschiedene anthropologische Studien gezeigt. Die menschliche Psyche hat eben sehr stark die Tendenz, ethnisch zu klassifizieren und dann zu hierarchisieren. Menschen einer anderen Kultur werden sehr oft und sehr schnell als minderwertig wahrgenommen. Folglich fällt die Versklavung eben, die Überführung in einen Sklavenstatus fällt leichter. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass Menschen aus einer fremden Kultur, die von weit her gebracht worden sind, sind aus ihrer einheimischen Kultur entrissen und sind isoliert und können sich dementsprechend, wenn sie in der Fremde sind und dort keine eigenen sozialen Netzwerke haben, sind sie dort eben auch leichter zu unterwerfen und zu kontrollieren und in die Abhängigkeit zu bringen. Dieser fast universelle Zug von Sklaverei, dass Sklavenhalter Menschen einer fremden Kultur bevorzugen, das ist ein entscheidender Grund dafür, warum sich auch internationale Handelsnetze für Sklaven entwickelt haben. Wenn man Menschen einer anderen Kultur unter seine Gewalt bringen will, hat man zwei Möglichkeiten. Erstens Krieg natürlich. Kriegsgefangene werden in die Sklaverei überführt. Im Römischen Reich zum Beispiel waren im Tross der Heere, die erobert haben, immer gleich die Sklavenhändler, die sofort nach der Schlacht schon auf dem Schlachtfeld die Kriegsgefangenen sofort eingekauft und auf die Sklavenmärkte gebracht haben. Ganze Kriege sind in der Geschichte überwiegend deswegen geführt worden, weil die Herrscher Sklavenjagden machen wollten. Die andere Möglichkeit ist, dann sie einzukaufen, nämlich über globale, ja, tatsächlich Handelsnetze. Also Menschen waren eine der allerersten Waren in einer sich globalisierenden Welt. Der erste Sklavenmarkt in Griechenland, der ist zum Beispiel um das Jahr 500 vor Christus auf der Insel Chios entstanden. Und auch bei der griechischen antiken Sklaverei hat sich schon die Tendenz herausgebildet, dass es bestimmte Versklavungszonen gibt. Das heißt, es gibt Gebiete, die noch relativ reich sind, wohlhabender, wie die Polisstaaten, die griechischen. Und es gibt Gebiete, die mehr in der Peripherie am Rande des Kulturkreises liegen und die zum Jagdgrund für Sklavenjäger werden. Für die Griechen war das ganz besonders Kleinasien, die heutige Türkei, der Schwarzmeerraum zum Beispiel. Solche Versklavungszonen historisch waren unter anderem auch Zentralasien. Von dort haben insbesondere die mittelalterlichen islamischen Herrscher ihre Militärsklaven rekrutiert, wo ganze Sklavenarmeen gebildet worden sind. Für die christlichen Herrscher im Frühmittelalter war eine wichtige Versklavungszone das damals noch heidnische Osteuropa zum Beispiel. Karl der Große zum Beispiel hat große Sklavenjagden im heidnischen Sachsen veranstaltet. Und der Begriff Sklave, den wir heute haben, leitet sich auch von Slava ab, weil in der damaligen Zeit Slaven waren die Völker, aus denen bevorzugt Sklaven rekrutiert worden sind. Also, um Bilanz zu ziehen, Sklaverei ist ein Zwangsarbeitssystem, das in der Regel durch Arbeitskräftemangel entsteht. Sklavenhalter bevorzugen Sklaven einer fremden Kultur. Die Folge davon ist, dass sich ja Menschen zu einem globalen Handelsgut entwickelten, das man importieren konnte. Und zu guter Letzt, es bildeten sich Versklavungszonen, also Gebiete, wo Sklavenhaltergesellschaften bevorzugt auf Sklavenjagd gingen. Und Afrika hatte sich schließlich in etwa spätestens ab dem Jahr 1000, mit dem Beginn des Mittelalters, zur größten Versklavungszone der Welt entwickelt. Und warum es dazu gekommen ist, wollen wir uns jetzt genauer angucken. Die Voraussetzung dafür, dass Afrika zur größten Versklavungszone in der gesamten Geschichte werden konnte, lag nicht zuletzt auch am innerafrikanischen Sklavenhandel selbst. In der Vormoderne war die afrikanische Bevölkerung natürlich sehr viel kleiner als heute. Man kann nicht genau sagen, wie groß sie war. Im Mittelalter dürfte sie so bis zu 40 Millionen Menschen umfasst haben. Und verschiedenen Schätzungen zufolge hat sich ungefähr 10% der afrikanischen Bevölkerung in einem sklavereiähnlichen Status befunden. Das heißt, Afrikaner wurden durch andere Afrikaner versklavt. Eine derartige Versklavungsrate ist an sich nicht ungewöhnlich. Also im antiken China zum Beispiel dürften sich 10% der chinesischen Bevölkerung in sklavereiähnlichen Verhältnissen befunden haben. In Japan im Mittelalter geht man sogar von bis zu 30% der Bevölkerung aus, die in sklavereiähnlichen Verhältnissen gelebt haben. Aber die innerafrikanische Sklaverei hatte schon einige spezifische Merkmale. Zunächst einmal war der Grund für die Existenz von Sklaverei in Afrika derselbe wie sonst wo auch auf der Welt, nämlich Arbeitskräftemangel. Allerdings war dieser Arbeitskräftemangel durch die bestimmte Struktur der afrikanischen Landwirtschaft mitbestimmt. Also Afrikas Wirtschaftsentwicklung war im Vergleich zu Europa oder China sehr viel weniger dynamisch. Das lag daran, dass sich die Landwirtschaft in Afrika sehr viel langsamer entwickelt hat. Also die Hauptursache davon war, dass es vergleichsweise wenige domestizierte Pflanzen und Tiere gab. Das hatte wiederum klimatische und geografische Ursachen. Also ein Großteil Schwarzafrikas ist ja befindet sich ja in den Tropen, wo die ökologischen Rahmenbedingungen für eine intensive Nahrungsmittelproduktion im Durchschnitt einfach schlechter sind als in gemäßigteren Breiten, wie zum Beispiel in Europa, den USA oder China. Aber diese weniger dynamische Entwicklung der Landwirtschaft hat in Afrika dazu geführt, dass der Boden einen geringeren Wert hatte. Das wiederum hatte zur Folge, dass sehr viele afrikanische Bauern eher so eine halbnomadische Wirtschaftsweise kultiviert hatten. Also anders in Europa oder China sind sie nicht auf den sehr ertragreichen Böden geblieben, sondern sie haben eben oft das Anbaugebiet gewechselt, sind hin und her gewandert. Und eine Bevölkerung, die mobiler ist und weniger sesshaft, ist von Herrschern natürlich schwieriger zu kontrollieren. Und eine stark mobile Bevölkerung lässt sich auch nicht so gut zur Arbeit rekrutieren. Viele afrikanische Herrscher und Reiche, die einen Besitz hatten, der bewirtschaftet werden musste, hatten eben oft Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Und diese besorgten sie sich schließlich genauso wie sonst überall auf der Welt auch, nämlich durch Krieg und dadurch, dass sie sie einkauften. Das heißt, auch in Afrika sind also sind Kriege zwischen verschiedenen reichen, ethnischen Gruppen und Stämmen sind oft auch dadurch motiviert gewesen, dass man Sklaven aus, ja, fremden Nachbarvölkern zwangsrekrutieren wollte, um sie einzusetzen. Und genauso haben sich dann eben auch in Afrika überregionale Sklavenmärkte entwickelt, wo Sklaven zwischen verschiedenen Regionen hin und her gehandelt wurden. Dieser innerafrikanische Sklavenhandel war sehr umfangreich. Genaue Zahlen darüber sind schwer zu bekommen, weil die Quellenlage für die damalige Zeit in Afrika eben auch sehr schlecht ist. Aber wie gesagt, also diverse Stichprobenschätzungen gehen davon aus, dass bis zu 10% der afrikanischen Bevölkerung sich in einem sklavereiähnlichen Zustand befunden hat. Und diese einheimische afrikanische Sklaverei ist in Afrika selbst sehr lange idealisiert worden, als so eine Art freundliche Sklaverei zwischen einem wohlmeinenden Herren und einem dankbaren Schutzbefohlenen. Und man hat versucht, diese Sklaverei stark von der europäischen Sklaverei zu unterscheiden, die man dann als kolonialistisch und rassistisch charakterisiert hat und versucht hat, so zu tun, als wäre es et eigentlich etwas vollkommen anderes. Diese Unterscheidung ist so aber nicht so einfach zu machen. Vor allem auch deswegen nicht, weil der innerafrikanische Sklavenhandel war die Grundvoraussetzung dafür, dass sich der europäische Handel mit schwarzafrikanischen Sklaven entwickeln konnte. Denn irgendwann haben afrikanische Herrscher und Stämme sich regelrecht auf den Menschenexport konzentriert. Also als die Europäer zu Beginn des 16. Jahrhunderts an den westafrikanischen Küsten ankamen und dort Stützpunkte gebildet haben, sind sie von dort aus gar nicht selbst in den afrikanischen Kontinent hineingegangen. Sie konnten den Kontinent gar nicht betreten, weil es damals noch keine Tropenmedizin gab und die meisten relativ schnell an der Malaria gestorben sind, wenn sie landeinwärts wanderten. Sie konnten also nur an afrikanische Sklaven kommen, indem sie die Sklaven auf den einheimischen Sklavenmärkten kauften. Also afrikanische Sklavenhändler haben afrikanische Sklaven an die europäischen Stützpunkte gebracht, von wo sie dann in die neue Welt gebracht wurden. Und so sehen wir dann eben, also in Afrika gab es ein inneres Sklavereisystem, das dort wegen Arbeitskräftemangel entstanden ist, weil die Bevölkerung sehr stark nomadisch war und Herrscher deswegen eben einen, ja, Mangel an Untertanen hatten. Und in diesen einheimischen Sklavenhandel haben die Europäer sich eingeklinkt zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und so sind die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen worden, dass es ein globales transatlantisches Sklavereisystem gab. Aber das ist eben nur die Hälfte der Geschichte, denn es gab auch einen großen arabisch-islamischen Handel mit schwarzafrikanischen Sklaven. Und das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Der innerafrikanische Sklavenhandel war an sich nicht ungewöhnlich, sondern ungewöhnlich war der massenhafte Sklavenexport aus Afrika heraus. Und Europäer und Araber haben ungefähr zahlenmäßig im selben Ausmaß schwarzafrikanische Sklaven eingekauft. Die Schätzungen zu den genauen Zahlen sind sehr vage, aber sowohl bei Europäern als auch bei arabischen Händlern dürften die Zahlen in etwa 11 Millionen betragen haben, allerdings in unterschiedlich langen Zeiträumen. Der arabisch-islamische Handel mit schwarzafrikanischen Sklaven hat sehr viel länger gedauert als der europäische, nämlich in etwa vom 8. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert hinein, also fast 1000 Jahre lang. Der europäische Handel mit afrikanischen Sklaven war fast doppelt so kurz. In etwa um das Jahr 1500 mit der Entdeckung der neuen Welt hat er begonnen und er endete 300 Jahre später, um das Jahr 1800, als das British Empire den Sklavenhandel schließlich auf den Weltmeeren unterbunden hat. Wie gesagt, insgesamt über 20 Millionen schwarzafrikanische Sklaven verschleppt und verkauft. Ungefähr je 10 Millionen durch die Europäer, 10 Millionen durch die Araber. Allerdings im Falle der Europäer in einem sehr, sehr viel kürzeren Zeitraum. Ungefähr 1000 Jahre dauerte der Sklavenhandel im islamischen Arabien. Nur dagegen 300 Jahre bei den Europäern und Amerikanern. Dafür haben die Europäer aber in diesen nur 300 Jahren fast genauso viele Sklaven deportiert wie die islamischen Araber in 1000 Jahren. Abgesehen von diesen zahlenmäßigen Vergleichen wollen wir uns jetzt aber nochmal genauer die Sklavereisysteme der Europäer und der Araber genauer angucken und mal vergleichen, was haben sie gemeinsam und was sind ihre Unterschiede. Kommen wir erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Die wichtigste Gemeinsamkeit war, dass sowohl das europäische Christentum als auch der arabische Islam beide haben kategorisch die Versklavung von Glaubensgenossen verboten. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass Sklavenhaltergesellschaften generell sowieso Sklaven aus einer fremden Kultur bevorzugen. Im Regelfall hat das aber bedeutet, dass man auch schon das Nachbarvolk überfallen und seine Angehörigen versklaven durfte. Europäer und Araber konnten das nicht mehr tun, sofern ihre Nachbarvölker auch christlich oder auch muslimisch waren. Das heißt, ein französischer König konnte nicht mehr in Deutschland auf Sklavenjagd gehen, weil dort eben auch Christen gelebt haben. Sowohl in Europa als auch Arabien haben sich mit den großen Schriftreligionen Christentum und Islam raumübergreifende schriftliche Hochkulturen gebildet, wo es eine gewisse supranationale Solidarität gab, die die Versklavung untereinander verboten hat. Und deswegen mussten beide Kulturen auf ungläubige Sklaven zurückgreifen. Denn obwohl sie ihre eigenen Glaubensangehörigen nicht mehr versklaven durften, war die Nachfrage nach Sklaven enorm hoch. Und der Rückgriff auf afrikanische Sklaven war in dieser Perspektive für beide Kulturkreise pragmatisch, weil Afrika sich nämlich erstens in direkter Nachbarschaft befand, sowohl zu Europa als auch zu Arabien. Es war also leicht per Schiff zu erreichen oder auch per Landroute für die Araber. Und gleichzeitig war Afrika aber eben auch für den Sklavenhandel offen, besonders bedingt durch den innerafrikanischen Sklavenhandel. Die zweite wichtige Gemeinsamkeit zwischen dem europäischen und arabischen Sklavenhandel ist das massenhafte Sterben der Sklaven, sowohl bei der Überfahrt als auch bei der Arbeit selbst. Also bei der Atlantiküberfahrt auf den Schiffen von den Küsten Westafrikas bis in die Karibik hinein dürften verschiedenen Schätzungen zufolge 1 bis 2 Millionen Sklaven gestorben sein an Hunger und Durst. Also es wurden bis zu 500 Afrikaner auf verhältnismäßig kleine Schiffe gefercht und unter schrecklichen Bedingungen zu den Häfen in der Karibik gebracht. Und die dortige Arbeit auf den Plantagen war natürlich ebenfalls extrem brutal und hart. Was sich darin zeigt, dass die Sklaven, die dort auf den Plantagen arbeiteten, also in Kuba, Haiti, Brasilien und anderen Orten, sie konnten sich dort nicht reproduzieren. Sie konnten keine Nachkommen zeugen, weil sie sehr früh selbst verstarben. Und es war für die Sklavenhalter billiger, neue Sklaven aus Afrika zu importieren, als dafür zu sorgen, dass es ihren Sklaven, die bereits in Amerika waren, so gut ging, dass sie sich reproduzieren und neue Sklaven zeugen konnten. Die Strategie der weißen Sklavenhalter war also, ihre Sklaven zu Tode abzunutzen und einfach neue zu importieren. Und im arabischen Raum waren die Verhältnisse nicht sehr viel besser. Also vor allem die Trans-Sahara-Route, die durch den Sudan in die arabische Welt hineingeführt hat, war für die Sklaven, die über diese Route zwangsweise gebracht wurden, mit enormen Strapazen verbunden. So Hitze, Durst, Hunger, Misshandlung durch die Ausseher. Und im Durchschnitt gesehen waren die Arbeitsbedingungen in der arabischen Welt auch sehr brutal. Also sie wurden dort auch auf Plantagen eingesetzt oder in den Haushalten der Wohlhabenden oder in Harems. Und vor allem in Ägypten wurden sie allerdings auch zur Armee zwangsrekrutiert. Also in den 1830ern in etwa hat Ägypten, das damals noch unabhängig vom Westen war, hatte eine riesige Sklavenarmee, die sich aus über 10.000 zwangsweise deportierten Afrikanern zusammengesetzt hat. So viel zu den Gemeinsamkeiten. Nun gucken wir uns aber mal die Unterschiede an zwischen beiden. Der erste, allerwichtigste Unterschied ist natürlich, dass die arabische Welt eine klassische Sklavenhaltergesellschaft war, ähnlich wie das Römische Reich. Denn die Sklaven lebten mitten in der Gesellschaft. Das war in Europa eben genau anders. In Europa selbst ist die Sklaverei in etwa im Mittelalter verschwunden. Das lag unter anderem eben daran, dass spätestens im Mittelalter waren alle europäischen Völker christianisiert. Es gab also keine Heiden mehr, die man versklaven konnte. Zweitens haben die Feudalherren, denen in Europa das Land gehörte, haben als Zwangsverhältnis die Leibeigenschaft und den Frondienst bevorzugt. Also in Europa haben sich statt der Sklaverei andere Formen unfreier Arbeit verbreitet. Und später dann, mit dem Hochmittelalter und der frühen Neuzeit, gab es auch ein starkes Bevölkerungswachstum. Das heißt, der berüchtigte Arbeitskräftemangel, der so oft zu Sklaverei führt, war in Europa so nicht mehr gegeben. Arbeitskräftemangel hatten die Europäer dann unerwarteterweise ganz woanders, nämlich in ihren amerikanischen Kolonien, die sie seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492 in Besitz genommen hatten. Die Eroberung Amerikas durch die Europäer ist ja mit einem gigantischen Massensterben einhergegangen. Innerhalb von ungefähr 100 Jahren, von 1500 bis 1600, sind 90% der amerikanischen Ureinwohner umgekommen. Vor allem durch Seuchen, die aus Europa eingeschleppt wurden, aber auch durch Massaker und verschiedene Akte des Völkermordes. Die Bevölkerung der amerikanischen Ureinwohner ist mit rasender Geschwindigkeit von ungefähr 70 Millionen auf 10 Millionen gefallen. Ganz besonders die karibischen Völker sind relativ schnell nach ihrer Entdeckung ausgelöscht worden durch Krankheiten und durch Massaker. Und natürlich hatten die Europäer dann das Problem, dass als sie Plantagen dort anlegen wollten, ganz besonders für Zucker, hatten sie keine Arbeitskräfte, die sie einsetzen konnten. Man hat dann zuerst experimentiert mit freien Arbeitern aus Europa. Das war misslungen, ganz besonders, weil sich für die absolut strapaziöse und brutale Arbeit auf den Plantagen ließen sich keine freien Lohnarbeiter aus Europa anwerben. Und so ist man relativ schnell auf die Idee verfallen, Sklaven aus Afrika zwangsweise herbeizuschaffen. Der zweite gewichtige Unterschied lag im System der Plantagenökonomie selbst. Es ist wenig bekannt, dass Sklaven auch in Afrika selbst und in der islamischen Welt auf Plantagen eingesetzt wurden. Also es gab zum Beispiel in den 1840ern ist von afrikanischen Herrschern eine neue Stadt im heutigen Mali gegründet worden. Bamako hieß die. Und rund um diese Stadt war ein riesiger, 50 Kilometer langer Ring aus Plantagen, der durch afrikanische Sklaven bearbeitet wurde. Und auch in der islamischen Welt gab es einige Erfahrungen mit Plantagenarbeit, und zwar schon sehr früh, sogar sehr viel früher, als durch die Europäer. Denn bereits kurz nach der islamischen Expansion und dem Aufstieg der ersten Kalifate, ab dem 8. Jahrhundert in etwa, hat man entlang des Euphrat und Tigris im heutigen Irak hat man große Plantagen angelegt, auf denen Zucker angebaut wurde und auf denen man Sklaven eingesetzt hat. Ganz ähnlich wie später in der Neuen Welt. Und dieser Zucker, der da im Irak an Euphrat und Tigris durch schwarze Sklaven produziert wurde, ist damals auch ironischerweise nach Europa exportiert worden. Es gab dann allerdings einen großen Sklavenaufstand ab dem Jahr 869, der Aufstand der Sandsch. Da haben die Sklavenbevölkerung entlang des Euphrat und Tigris haben sich dort zu einem Aufstandsheer zusammengeschlossen und sind auf Bagdad zugemarschiert und waren eine Zeit lang eine enorm große Gefahr für die Kalifen. Und es hat 20 Jahre gedauert, bis dieser Aufstand niedergeschlagen werden konnte. Und aus dieser Erfahrung heraus haben islamische Herrscher es im Weiteren meistens vermieden, afrikanische Sklaven, wenn sie sie importierten, in großer Zahl auf ihren Gütern zu konzentrieren, weil die Gefahr eines weiteren Aufstandes als zu groß eingeschätzt wurde. Die Europäer hatten dieses Problem paradoxerweise nicht, weil ihre Sklavenbevölkerung auf ihren Plantagen waren ja nicht in Europa selbst, sondern sie waren auf der anderen Seite des Atlantiks. Also zum Beispiel, als dann um 1792 auf Haiti dieser große Sklavenaufstand ausbrach, das war für die französische Flotte und Armee natürlich eine große Krise, aber die Gefahr, dass dieses Sklavenheer dann auf Paris zumarschiert, das hat für die Franzosen natürlich nicht bestanden. Das heißt, die Europäer hatten in den amerikanischen Kolonien weniger Hemmungen, große Zahlen von afrikanischen Sklaven auf Plantagen anzusiedeln, ganz einfach, weil ein Sklavenaufstand hätte nicht die Herrschaft der Europäer bedrohen können. Und nun noch mal ein ganz wichtiger Unterschied war natürlich, dass das Sklavereisystem in der Neuen Welt in Amerika hat die ganze Region demografisch extrem stark geprägt, und zwar bis heute. Also es ist ja in der Karibik zu einer Afrikanisierung ganzer karibischer Inseln gekommen, wie Haiti zum Beispiel, Barbados. Also durch die Auslöschung der Indianer durch die Europäer und durch die Verschleppung von Sklaven dorthin ist es zu einer afrokaribischen Inselwelt gekommen. Und auch in den USA und in Brasilien gibt es bis heute sehr große schwarze Minderheiten. Das heißt, diese große Konzentration von afrikanischen Sklaven dort hat ab einem bestimmten Punkt, spätestens nach 1800, eben doch dazu geführt, dass die dortigen Bevölkerungsgruppen afrikanischer Herkunft sich dauerhaft reproduzieren konnten, sich als eine dauerhafte Bevölkerungsgruppe etablieren konnten. In der arabisch-islamischen Welt war das nicht so. Die dortigen Sklaven konnten sich nicht dauerhaft als eine eigenständige demografische Gruppe formieren. Eben, haben wir schon erklärt, weil sie dort nicht massenhaft in bestimmten Orten auf Plantagen konzentriert worden sind. Das heißt, die Bevölkerung war stärker verstreut über verschiedene Städte und Haushalte, war stärker getrennt voneinander, sodass sie assimiliert wurden und als Minderheit später gar nicht mehr sichtbar waren. Ein anderer Grund war allerdings auch, dass arabische Sklavenkäufer oft Eunuchen bevorzugt haben, also kastrierte Sklaven, die überhaupt gar nicht fortpflanzungsfähig waren. Das kam daher, weil viele arabische Sklavenhalter haben die afrikanischen Sklaven in ihrem Haushalt eingesetzt und es war immer die Sorge da, dass, wenn es eventuell zu sexuellen Kontakten mit der Tochter kommen würde oder zu unehelichen Kindern, dass das dazu führen könnte, dass die familiäre Erbfolgeregelung durcheinander gerät. Und deswegen hat man oft Sklaven bevorzugt, die unfruchtbar waren, um dieses Risiko auszuschließen. Das Problem war dabei allerdings, dass die Scharia die Kastration von Sklaven verboten hat. Also Sklaven waren im islamischen Recht nicht völlig rechtlos, sie hatten gewisse Rechte und Ansprüche. Eines davon war eben auch das Kastrationsverbot von Sklaven. Das haben arabische Sklavenkäufer allerdings auf eine sehr perfide Art und Weise umgangen, nämlich dadurch, dass sie die Kastration der Sklaven selbst outgesourced haben an afrikanische Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel ein Beispiel aus einer äthiopischen Stadt. Dort gab es eine Art Betrieb, der sich darauf spezialisiert hat, Sklaven zu kastrieren. Also es war ein durch nicht-islamische Afrikaner geleiteter Betrieb, der andere nicht-islamische Afrikaner dort entmannt hat und sie dann weiter in die arabische Welt verkauft hat. Also ein sehr makabres Beispiel von Globalisierung und Arbeitsteilung. Aber dadurch wurde natürlich auch die Reproduktionsfähigkeit der arabisch-islamischen Sklavenbevölkerung stark geschwächt und auch deswegen haben sie heute weniger Spuren in der arabischen Welt hinterlassen. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch, dass schwarzafrikanische Sklaven in der arabischen Welt bisweilen auch sehr oft in die Freiheit wieder entlassen wurden. Definitiv in höherem Ausmaß, als es in amerikanischen Sklavenkolonien der Fall war. Also, in der arabisch-islamischen Welt haben sich die schwarzafrikanischen Sklaven eher mit der einheimischen Bevölkerung vermischt und sind als eigene Gruppe verschwunden. In Amerika haben sie sich dort bis heute hin als distinkte, sichtbare Bevölkerungsgruppe halten können. Und deswegen ist natürlich der atlantische Sklavenhandel heute auch viel bekannter, weil er viel deutlich sichtbarere demografische Spuren hinterlassen hat, weil er die dortigen Gesellschaften dort in einer viel massiveren Weise geprägt hat und natürlich, weil es deswegen bis heute auch schwere politische Auseinandersetzungen um dieses Erbe gibt. Ein letzter Unterschied sind noch die Art und Weise, wie die afrikanischen Sklaven rekrutiert wurden. Arabisch-islamische Händler sind bald dazu übergegangen, in Afrika selbst auf Sklavenjagd zu gehen. Das heißt, es gab dort wirklich gerade in Ostafrika sehr brutale Sklavenjagden auch und sie wurden anschließend auf Sklavenkarawanen über Tausende von Kilometern unter sehr brutalen Bedingungen durch die Sahara nach Arabien gebracht. Dass die Araber in Ostafrika selbst Sklavenjagden machen konnten, hatte damit zu tun, dass der arabisch-islamische Kulturraum natürlich in Afrika selbst auch viel präsenter war, dort sehr tiefer hineinreichte und es eine so Art arabisch-afrikanischen Grenzraum gab, den arabische Händler gut betreten konnten. So einen Grenzraum hatten Europäer an der westafrikanischen Küste nicht. Wie schon erwähnt, haben sie dort Handelsstützpunkte aufgebaut an den afrikanischen Küsten. Aber anders als die Araber in Ostafrika konnten die Europäer Westafrika nicht betreten, weil sie dort sehr schnell durch die Tropenkrankheiten, die es dort gab, weil sie sehr schnell daran verstorben, vor allem durch die Malaria. Und deswegen mussten sie auf die Zuliefererdienste von afrikanischen Sklavenhändlern hoffen. Und diese afrikanischen Sklavenhändler haben den europäischen Bedarf massenhaft erfüllt. Das lag unter anderem auch an den Waren, die die Europäer zu bieten hatten. Und am wichtigsten davon waren Schusswaffen, die man vorher in Afrika gar nicht kannte. Das war natürlich eine völlig neu artige Waffe für die Afrikaner. Es hat in Afrika eine regelrechte waffentechnische Revolution ausgelöst. Also zum ersten Mal konnten afrikanische Herrscher Armeen, die mit Musketen bewaffnet waren, konnten sie aufstellen. Und um da ranzukommen, haben sie natürlich umso mehr den Europäern das geliefert, was sie haben wollten, nämlich Sklaven. Da haben sich für viele afrikanische Herrscher hat sich ein einträgliches Geschäft entwickelt natürlich. Sie konnten Krieg führen, andere afrikanische Völker versklaven, sie verkaufen. Dafür bekamen sie Waffen von den Europäern geliefert und mit diesen Waffen konnten sie weitere Eroberungen machen und weitere Sklaven gefangen nehmen und wiederum an die Europäer verkaufen. Es hat sich also eine Art, ja, negative Feedbackschleife aus Gewalt, Eroberung und Versklavung gebildet, die natürlich einerseits dazu geführt hat, dass die Europäer zu immer mehr Sklaven, zu immer mehr afrikanischen Sklaven kamen, während sich die afrikanische Wirtschaft teilweise immer mehr zu einer Kriegswirtschaft geworden ist, die auf Sklavenexport basiert hat. Das war natürlich nicht überall so, aber an zahlreichen Gebieten entlang der afrikanischen Küste hatte das verheerende Auswirkungen. Und von europäischer Seite her ist so natürlich der berüchtigte atlantische Dreieckshandel entstanden. Also das galt als eines der ersten wirklich globalen Handels Zirkulationssysteme, so makaber wie das auch klingt. Es hat so funktioniert, die Europäer haben Afrikaner aus Afrika nach Amerika gebracht. Dort haben die afrikanischen Sklaven auf Plantagen gearbeitet, dort Zucker produziert. Der Zucker wurde nach Europa gebracht und von Europa wurden wiederum Waffen nach Afrika gebracht, um dort wiederum neue Sklaven zu bezahlen. Und das war der Beginn der modernen Globalisierung. Um jetzt nochmal zusammenzufassen, also die Gemeinsamkeiten zwischen europäischem und arabischem Sklavenhandel ist einmal, dass sowohl Christentum als auch der Islam die Versklavung von Glaubensgenossen tabuisiert haben und man deswegen ungläubige Sklaven brauchte, die man beide in Schwarzafrika massenhaft gefunden hat. Die zweite Gemeinsamkeit war, dass sowohl beim arabischen als auch beim europäischen Sklavenhandel ist es zu einem massenhaften Sterben der Sklaven gekommen, sowohl bei der Überfahrt als auch bei der Arbeit vor Ort. Die Unterschiede waren, dass die Sklaverei in der islamischen Welt selbst praktiziert wurde, während die Europäer die Sklaverei nicht mehr in Europa selbst praktiziert haben, sondern sie stattdessen in ihren Kolonien angewandt haben. Und dort haben sie in einem viel, viel größeren Ausmaß auf Plantagenarbeit zurückgegriffen, als das die Muslime in Arabien taten oder als es die Afrikaner in Afrika selbst taten. Und diese hohe Konzentration von Schwarzafrikanern auf den Plantagen hat eben zu einer langfristigen demografischen Veränderung und Prägung des amerikanischen Kontinents geführt, wo es sehr viele schwarzafrikanisch geprägte Regionen gibt. Anders eben als in der arabisch-islamischen Welt, wo die importierten schwarzafrikanischen Sklaven sich viel stärker assimiliert haben und es heute eigentlich nur noch wenig sichtbare Spuren dieser massenhaften Zwangsdeportation gibt. Und schließlich, arabisch-islamische Händler sind in Afrika selbst auf Sklavenjagd gegangen, während die Europäer auf afrikanische Zwischenhändler zurückgegriffen haben und ihnen im Austausch für Sklaven Schießpulver, Waffen, Musketen gegeben haben, die wiederum in Afrika zu einer waffentechnischen Revolution geführt haben, die den Kreislauf von Kriegen und Versklavungsfeldzügen massivst weiter angeheizt hat. Und jetzt wollen wir aber zu guter Letzt noch einmal Bilanz ziehen und noch einmal fragen, welche Rolle hat denn der Rassismus gespielt? Meine These an der Stelle ist, dass die Ursache für die afrikanische Sklaverei nicht in erster Linie Rassismus war. Natürlich haben ethnische Vorurteile eine wichtige Rolle gespielt, allerdings in dem sehr allgemeinen Sinne, dass Sklavenhalter ja überall auf der Welt immer möglichst Menschen einer fremden Kultur als Sklaven bevorzugt haben, aus den beschriebenen Gründen. Aber der moderne europäische Rassismus, diese stark kolonialistische Rassenideologie, die Schwarzafrikaner immer auf der untersten Stufe einer Völkerhierarchie angesiedelt haben, den hat es in dem Moment, als die verschiedenen afrikanischen Menschenhandelssysteme sich global ausgeweitet haben, den hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Er ist tatsächlich erst im 19. Jahrhundert aufgetaucht, mit einigen Vorläufern schon in der Zeit vor der Aufklärung. Aber der moderne europäische Kolonialrassismus ist erst aufgetaucht, in der Form, wie wir ihn heute erinnern, nachdem Großbritannien den Sklavenhandel schon verboten hatte. Tatsächlich waren die Europäer dann noch so dreist, ihre angebliche kulturelle Überlegenheit gegenüber Afrika damit zu begründen, dass sie die Sklaverei abgeschafft hätten, während die Afrikaner weiterhin Sklaverei praktizieren würden. Und zynischerweise haben die Europäer die koloniale Eroberung Afrikas im 19. Jahrhundert dann auch tatsächlich teilweise humanitär begründet, nämlich, dass ihr Eingreifen in Afrika notwendig sei, um dem dortigen Übel der Sklaverei endlich den Garaus zu machen. Und nachdem sie um das Jahr 1890 Afrika vollständig erobert und aufgeteilt haben, haben sie dann dort tatsächlich die Sklaverei beseitigt, allerdings nur, um ziemlich schnell darauf neue Formen der Zwangsarbeit einzuführen. Zum Beispiel kolonialstaatliche Zwangsaushebungen zur Arbeit auf Plantagen mal wieder. Wenn aber eben nicht Rassismus der Grund für den afrikanischen Menschenhandel war, was war denn jetzt dann der Grund? Und die Ursache liegt darin, dass sich in Afrikas unmittelbarer Nachbarschaft gleich zwei wirtschaftlich prosperierende Hochkulturen befunden haben. Die der Europäer und die der Araber, und die beide erstens einen hohen Bedarf an Arbeitskräften hatten, die zweitens diesen Arbeitskräftemangel durch Sklaven begegnen wollten und die drittens aber Angehörige, die ihre eigenen Religion nicht mehr versklaven durften und deswegen das heidnische, ungläubige Afrika als Sklavenreservoir auserkoren hatten. Zum einen, weil es sich in näherer Nachbarschaft befand und auf dem Seeweg schnell erreichbar war und weil es eben auch offen war, weil seine internen Sklavenmärkte vor allem Europäern den Zugang überhaupt erst eröffnet hatten. Und Afrika ist in einer sich globalisierenden Welt auf den Status eines Lieferanten von Zwangsarbeitskräften herabgedrückt worden. Der afrikanische Sklavenhandel hatte also vor allem geopolitische, ökonomische und kulturelle Hintergründe. In Amerika, Arabien und Afrika existierten drei verschiedene Sklavereisysteme nebeneinander, die sich durch den globalen Sklavenhandel miteinander verbunden haben. Und während das relativ reiche Amerika und Arabien Sklaven importierten, hat sich das relativ arme Afrika auf den Export von Sklaven spezialisiert. Der verbrecherische Charakter des afrikanischen Sklavenhandels wird dadurch natürlich in keinster Weise angetastet. Also welche Ursachen es auch gab, rassistische oder ökonomische oder geopolitische, das Verbrechen an sich ist und bleibt ja dasselbe. Und auch die moralische Verantwortung der Europäer für diese Hinterlassenschaften wird dadurch auch in keinster Weise relativiert. Für mich war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.